Was für eine harte Landung. Airlines in Corona Times. Heute unser Thema bei Wirtschaft hoch 2.
Wirtschaft hoch 2. News, Hintergründe und Einordnungen zu aktuellen Themen aus Wirtschaft und Wissenschaft. Diskutiert von Hans-Jürgen Wieben und Thorsten Spandl. Hintergrundinformationen und alle Episoden finden Sie unter wirtschafthoch2.de.
Hallo Thorsten.
Hallo Hans-Jürgen.
Ja, schön, dass wir wieder zusammen sind.
Ja, das finde ich auch.
Genau, heute mal mit dem Thema Airlines, was im Moment viele von uns bewegt, glaube ich.
Genau, und ich glaube, dass die Veränderungen in der Branche wirklich so vehement sind, dass es sich lohnt, mal einen Blick auf verschiedene Airlines zu werfen, um einfach auch so einen Eindruck zu bekommen, wie Airlines mit den Herausforderungen umgehen. Weil wenn man allein auf die Branchenentwicklungen schaut, die sich jetzt in diesem Jahr bisher gezeigt haben, ist es so, dass wenn man mal so allein den Juli 2020 betrachtet, dann ist die Nachfrage nach internationalen Verbindungen aus Europa raus um minus 81,3% gesunken. Das heißt also über 80% weniger Kunden, die ins internationale Ausland fliegen wollen. Und das auch noch mit einer deutlich gesunkenen Auslastung der Flugzeuge selber. Das heißt weniger Nachfrage und leerere Flugzeuge. Und das sind einfach Entwicklungen, die zeigen sich in Europa, die zeigen sich in Nordamerika ungefähr genauso dramatisch. In Asien-Pazifik-Raum nicht ganz so dramatisch mit minus 2%, aber trotzdem immer noch sehr, sehr relevant. Und mittlerweile geht man davon aus, das sagt auch Carsten Spohr, CEO der Lufthansa, dass die Entwicklung zurück auf ein Vor-Corona-Niveau nicht vor 2024 zu erwarten ist. Das heißt, wir haben jetzt 4 Jahre mindestens Vorlauf, bis wir die Zahlen erreichen, die der Zeit vor Corona entsprechen. Das heißt, die Airlines haben eine ganz, ganz schwere Strecke vor sich. Und ich glaube, die aktuellen Zahlen zeigen auch sehr eindrucksvoll, wie die Airlines wirklich, wir haben es gerade gesagt, eine wirklich harte Landung in diesem Frühjahr hingelegt haben.
Genau, beginnen wir mal mit Lufthansa an der Stelle. Lufthansa hatten wir ja schon mal im Podcast betrachtet. Eigentlich sehr erfolgreiches Unternehmen gewesen in den letzten Jahren, muss man sagen. Haben da sich sehr stark ausgeweitet, etabliert, in Europa verschiedene andere Airlines übernommen. Also wirklich auf einem Wachstumskurs. 2019 145 Millionen Fluggäste befördert, eine Auslastung von 82,5% erreicht in den Flugzeugen, die geflogen sind und waren damit größte Airlines Europa mit einem Umsatz von 36,4 Milliarden Euro. Das ist schon eine ganze Menge. Das Ergebnis war auch positiv, 1,2 Milliarden Euro. Und jetzt wollen wir mal hier an dieser Stelle auch die Eigenkapitalquote betrachten, weil das wird jetzt in den Betrachtungen unter Corona zunehmend relevanter. Eigenkapitalquote von 24,1%, was ja ein solider Wert ist, würde ich mal sagen. Insofern, also da wirklich ein solide und sehr gut aufgestelltes Unternehmen eigentlich, was seine Hauptertragsbringer und Umsatzbringer eigentlich auf der Langstrecke hatte, muss man sagen, über das Netzwerk, über die Star Alliance wurde dort viel Ertrag generiert. Im Kurzstreckengeschäft dagegen in Europa insbesondere natürlich ein harter Wettbewerb durch Konkurrenten wie Ryanair, EasyJet oder Wizz Air, mit denen wir uns heute intensiver auseinandersetzen wollen. Also da war es sicherlich schwieriger. So, wenn wir jetzt mal auf die Corona-Zeit gucken, dann haben wir plötzlich ein ganz anderes Bild, was uns ja auch allen klar ist. Na, Oktober 2020, also jetzt aktuell, 10% der Vorjahresbuchungen sind noch relevant eigentlich nur. Und wenn man mal das erste Halbjahr anschaut, dann sind die Zahlen von Januar bis Juli hier. Da hat Lufthansa die Kapazitäten um 61% gesenkt. Ja, das heißt, im letzten Jahr wurden von Januar bis Juli 174,4 Millionen Sitzplatzkilometer angeboten. Jetzt in 2020 reduziert auf 68 Millionen, also minus 61%. Die Passagierzahlen ebenso dramatisch gesunken für das erste Halbjahr von 68,9 Millionen in 2019 auf 23,4 Millionen in 2020. Und wenn man das sich jetzt nochmal auf der Zunge zergehen lässt, naja, das klingt jetzt erstmal noch eine ganze Menge, 23,4 Millionen. Aber wenn man mal nur das zweite Quartal, also das wirklich Corona-Quartal betrachtet, wo wir also Lockdowns weltweit hatten, da war es für Lufthansa so, dass nur noch 1,7 Millionen Passagiere im zweiten Quartal überhaupt befördert wurden von der Lufthansa. Im Vorjahreszeitraum waren das in der gleichen Zeit 34 Millionen, also ein Rückgang um 95%. Und die Auslastung dementsprechend, wenn man das Halbjahr betrachtet, geht's noch. Da war noch der Auslastungsrückgang von 80,9% auf 72,2%, also 80,9 2019, 72,2 2020. Das geht eigentlich noch, 8,7 Prozentpunkte weniger. Aber jetzt in Q2 ist die Auslastung um 40% eingebrochen, also von 83% auf 56% in 2020. Also die Flugzeuge, die dann noch geflogen sind, waren eben, wie du es am Anfang schon gesagt hast, die waren einfach nur noch zur Hälfte belegt. Ja, und damit ist es natürlich enorm schwierig, überhaupt ansatzweise seine Kosten zu decken. Und das hat die Lufthansa eben auch erlebt jetzt. Aktuell verbrennt das Unternehmen 500 Millionen Euro Cash pro Monat. 500 Millionen pro Monat. Zum Start der Pandemie waren es noch mehr, da waren es 700 Millionen. Aktuell ist geplant, dass diese Cash-Verbrennung quasi noch sinkt, dann auf 400 Millionen Euro pro Monat. 400 Millionen Euro pro Monat. Und jetzt können wir mal die Liquidität dagegen stellen. Lufthansa hatte selbst 2,8 Milliarden Liquidität in der Bilanz. Ja, und dann haben sie noch einen Staatskredit bekommen in Deutschland, ich glaube auch in Österreich, der Schweiz, also in verschiedenen Ländern von 9 Milliarden, sodass sie also insgesamt 11,8 Milliarden Liquidität haben. Ja, wenn man sich das jetzt überlegt, 11,8 Milliarden klingt nach einer enormen Summe. Aber wenn ich 400 bis 500 Millionen Euro pro Monat verbrenne, dann wird das eine bedingte Zeit reichen und vermutlich nicht bis 2024. So, also insofern ist das, was jetzt hier begonnen wurde, im Moment sind viele Lufthansa-Mitarbeiter in Kurzarbeit, das hat sicherlich eine enorme Entlastung gebracht, 170 Millionen Euro im Monat. Ja, und das Ziel von Lufthansa ist jetzt eben auch, dass wirklich bei 50% Auslastung der Flieger schon kostenneutral geflogen werden soll. Aber dazu muss ich natürlich Mitarbeiter abbauen, anders kann es gar nicht gehen in dieser Situation. Das heißt, aktuell hat Lufthansa noch der Konzern 128.000 Mitarbeiter. Es ist geplant, 26.000 Stellen abzubauen und unter anderem eben auch 1.000 Pilotenstellen abzubauen, sodass also wirklich die Kapazität, die Mitarbeiterkapazität hier deutlich reduziert wird und auch die Kapazität der Flugzeuge soll deutlich reduziert werden. Bisher hatte Lufthansa 800 Flugzeuge im Einsatz. Geplant sind minus 150 Flugzeuge. Aktuell konnten wir alle lesen, dass der A380 komplett außer Dienst gestellt wird von Lufthansa, alle Maschinen, weil sich die im Moment gerade diese internationalen Verbindungen einfach gar nicht lohnen mit solchen großen Flugzeugen. Die kann man gar nicht kostendeckend betreiben. Was tut Lufthansa noch, um auf die Situation zu reagieren? Aktuell gründen sie eine Plattform, Ocean genannt, mit der Ferienflüge angeboten werden sollen. Und dazu sollen Mitarbeiter extra für diese Plattform quasi beschäftigt werden, in einer Art Billiglohn ohne Tarifvertrag. Flugbegleiter sollen dann 2.000 Euro brutto pro Monat verdienen. Allerdings auch nur 70% Stellen bekommen an der Stelle. Das heißt, das wird dann für diese Plattform nochmal günstiger und so sollen dann ab Frankfurt bzw. München mit vorhandenen Flugzeugkapazitäten, die also von Eurowings ausgeliehen werden, sollen dann quasi Ferienflieger quasi bedient werden, Selbstzahler bedient werden, Reiseanbieter sollen dort Kapazitäten von dieser neuen Plattform Ocean buchen können. Und so will man sich an dieser Stelle dem Wettbewerb der Billig-Airlines stellen. Auf der einen Seite, zum anderen natürlich auch die Ferienflieger explizit bedienen, wo wir ja an anderer Stelle lesen, dass TUI Fly zum Beispiel deutlich seine Kapazitäten reduzieren will, zum Beispiel, so dass man hier also dann versucht, auf eine neue Kundengruppe auch zuzugehen.
Du hast gerade angesprochen, dass die Konkurrenz natürlich sehr stark aus dem Bereich der Discount- und Billig-Airlines kommt. Und wir würden da jetzt gerne mal die Fluggesellschaft Wizz Air dagegen stellen, weil die sehr exemplarisch zeigt, wie sich Billig-Airlines aufstellen können und wie diese auch in diesen schwierigen Zeiten durchaus vielleicht Geschäftsmodelle haben und auch Ideen auch entwickeln, wie man als Airline auch weiterhin zumindest auf verändertem Niveau in gewisser Weise erfolgreich sein kann. Wizz Air selber ist heute Europas am schnellsten wachsende Airline, bezeichnet sich selber als die 8. größte Airline mit rund 40 Millionen Passagieren im Jahr 2019. Und gegründet wurde Wizz Air 2003 von dem ehemaligen CEO von Malev. Das ist die damalige Staatsairline in Ungarn gewesen. Und seit 2015 ist Wizz Air mittlerweile an der Börse in London notiert und versucht sich sehr stark in diesem Discount-Segment auch zu etablieren, wo sich ja auch schon Ryanair, EasyJet und andere Discount-Airlines etabliert haben. Aber Wizz Air ist ja wirklich, der, wenn man so will, so der neueste und vielleicht auch aggressivste Wettbewerber, der aufgetreten ist. Die Grundidee ist, dass Wizz Air ebenfalls wie die Discount-Airlines so klassische Point-to-Point-Verbindungen anbietet und da versucht auch Flughäfen anzufliegen, die jetzt nicht so diese großen Hubs darstellen. Das heißt, durch diese Sekundärflughäfen kann man mit günstigeren Flug oder günstigeren Preisen auf den Flughäfen agieren. Und aktuell, also vor Corona hatte Wizz Air 600 Strecken im Angebot, ist in 46 Ländern geflogen und hat auf 33 Flughäfen entsprechend Basen eingerichtet, wo die Flugzeuge auch stationiert sind. Und ansonsten ist das Setting auch klassisch Discount-orientiert. Es gibt eine einzige Klasse, die haben alle natürlich Leersitze. Dann der ganze Service ist gegen Aufpreis verfügbar. Und die sehr starke Standardisierung der Flugzeugflotte, das sind alles ausschließlich A320, führen halt dazu, dass wir natürlich weniger Wartungskosten haben, weil nur ein Flugobjekt gewartet werden muss. Wir haben weniger Ausbildungskosten, weil die Piloten sich auf ein Flugzeug auch spezialisieren können. Und deswegen sieht man, dass durchaus dort so ein klassisches Discount-Setting zu finden ist. Wenn man aber die aktuellen Zahlen sich anschaut, die aktuellen Nachrichten, dann kann man feststellen, dass natürlich die Umsatzrückgänge und die Passagierrückgänge gerade in dem zweiten Jahresquartal, du hast gerade angesprochen, das vielleicht zentrale Corona-Lockdown-Quartal, auch sehr dramatisch gewesen sind. Wir haben ja auch Umsatzrückgänge von knapp 87% im Vergleich zum Vorjahr, also sprich nur noch 90 Millionen Euro im Vergleich zu 691 Millionen Euro im letzten im Quartal 2 des letzten Jahres. Genauso sind die Passagierzahlen zurückgegangen um 93%. Aber schaut man sich isoliert mal die Augustzahlen an, kann man feststellen, dass die angebotenen Kapazitäten nur noch rund 20% unter dem Vorjahr gelegen haben. Und auch die Passagierzahlen sind nur noch minus 41%. Das heißt, irgendwas scheint Wizz Air zu gelingen, dass die Rückgänge nicht mehr so ganz dramatisch ausfallen, wie das gerade auch bei Lufthansa das Thema gewesen ist. Und das führt dazu, dass jetzt auch durchaus im zweiten Quartal immer noch ein Umsatz im positiven Umfeld erwirtschaftet wurde und dass auch das EBITDA vor Steuern und Abschreibung natürlich weiterhin positiv ausgefallen ist, zwar sehr gering, mit 8,9 Millionen Euro positiven EBITDA ausgewiesen, im Vergleich zu 187 Millionen im Vorjahr, aber trotz allem immer noch ein positives Ergebnis. Das ist angesprochen, die Lufthansa verbrennt Hunderte an Millionen pro Monat. Wir reden jetzt hier über ein Unternehmen, das es schafft, die Liquidität zu stabilisieren und da nur wirklich ganz geringe Rückgänge zu verzeichnen. Ein Aspekt, der herausgestellt wird, ist zum Beispiel, dass neben den günstigen Flugpreisen zum Beispiel solche Aspekte wie Zusatzverkäufe auch in den letzten Monaten gesteigert werden konnten. Jeder, der schon mal Discount Airline geflogen ist, wird das kennen. Man muss für Sitzplätze zahlen, man muss für bestimmte Gepäckaufgaben zahlen, man muss für Serviceleistungen am Flughafen zahlen. Und da weist Wizz Air heute aus, dass sie es schaffen, pro Passagier 47,30 Euro zu erwirtschaften. Das heißt, also da ist ein substanzieller Weg gefunden worden, scheinbar mehr zu erlösen, obwohl wir weniger Fluggäste haben, die wir befördern. Und so ist jetzt bei Wizz Air ein ganz spannender Fakt, dass gerade jetzt, wenn man die Flugzeugflotte anschaut, Lufthansa reduziert die Flugzeuge, Wizz Air war auf einem Wachstumskurs und hat jetzt sogar in Absprache mit Airbus den Wachstumskurs beschleunigt. Und zwar sollten im Jahr 2021 bisher nur 25 neue A320 übernommen werden. Jetzt hat aber Wizz Air, ich glaube als erste Fluggesellschaft weltweit, mit Airbus vereinbart, dass 5 weitere Flugzeuge, die jetzt frei geworden sind, weil andere die nicht mehr haben wollen, zusätzlich an Wizz Air vorzeitig ausgeliefert werden. Das heißt, also es findet schon eine Veränderung statt, dass der Wachstumskurs scheinbar beschleunigt wird und dass Wizz Air jetzt ganz stark versucht, sich auf neue profitable Routen zu fokussieren und vielleicht auch wirklich Routen jetzt aufzunehmen, die vielleicht von anderen Airlines nicht bedient werden können. Und so kann man sehen, Lufthansa wirklich hart im Wind, muss wirklich kämpfen, um nicht unterzugehen. Wizz Air scheinbar mit einem anderen Geschäftsmodell, mit einer anderen Art der wirtschaftlichen Führung, anderer strategischen Ausrichtung, schafft es auch in diesen schwierigen Zeiten, eine gewisse Resilienz zu entwickeln und sich dementsprechend durchaus nicht so negativ zu entwickeln wie die anderen, vielleicht sogar positiv.
Wirtschaft hoch 2. Was kommt jetzt? Chancen, Herausforderungen, Einordnungen.
Genau, das ist jetzt, glaube ich, ein sehr gutes Thema auch für unsere weiteren Betrachtungen, Resilienz. Ne? Also wie widerstandsfähig ist eigentlich so ein Geschäftsmodell und was sind jetzt die großen Risiken, Herausforderungen, aber vielleicht auch Chancen für die Zukunft, für dieses Geschäftsmodell. Ja, und dann eins der wesentlichen Themen ist ja im Moment, wie kann ich eigentlich überhaupt planen aktuell? Also mit welchen Vorgaben muss ich rechnen? Ist ja im Moment ein schwieriges Thema, das wissen wir alle, die wir vielleicht selber überlegt haben, eine Flugreise zu buchen oder auch eine gebucht hatten. Ja, also was muss ich jetzt eigentlich beachten? Wie viele Tage muss ich in Quarantäne? Wo komme ich überhaupt hin? Wie ist das Risikogebiet? Ist es oder nein? Wie sieht's aus mit einer Reiserücktrittsversicherung? Keine Ahnung, das sind jetzt nur die Themen für die Privatleute. Ne? Daneben haben wir bei vielen Unternehmen einfach die Situation, dass alle Mitarbeiter im Homeoffice sind und alle Dinge nur noch per Videokonferenz abgewickelt werden. Also insofern ist das ja eine große, große Verunsicherung, die dabei sowohl für private als eben auch geschäftliche Fluggäste einfach da ist. Man überlegt so Dinge wie Schnelltests ja einzuführen, aktuell vor dem Einstieg. Ne? Also wie aktuell muss dann aber der Test sein und all solche Dinge. Da sind ja wieder verschiedene Aspekte, die da ganz einfach für Unsicherheit dann sorgen und die keine Planungssicherheit bieten. Und das ist, glaube ich, ein großes Thema, gerade für die Lufthansa, oder Thorsten?
Ja klar, wenn man halt, glaube ich, diesen Vergleich auch hat, dass Lufthansa ja als Netzwerk-Carrier versucht, ein Streckennetzwerk aufrechtzuerhalten, wo ja auch die einzelnen Strecken miteinander in Verbindung stehen, dann ist diese häufig wechselnde rechtliche Situation, die die Fluggäste vorfinden, natürlich auch ein Hinderungsgrund, dass vielleicht bestimmte Ziele nicht angeflogen werden können. Und da hat dann genauso ein Discount-Carrier wie Wizz Air, der halt klassisch Punkt zu Punkt anbietet, einfach die Chance zu gucken, was kann ich denn gerade anbieten und welche Routen kann ich gefahrlos fliegen für meine Mitarbeiter und für die Fluggäste und welche mache ich einfach kurz dicht. Und so sehr wir uns als Fluggäste vielleicht über gestrichene Flugverbindungen ärgern, ist es halt aus geschäftlicher Sicht für Wizz Air einfach eine Möglichkeit, profitable Routen weiterhin anzubieten, andere Routen aber kurzfristig auch wieder abzuschalten. Und so sieht man schon, dass das Thema Netzwerk-Carrier, was du auch angesprochen hast, was lange Zeit als ganz zentraler Vorteil auch der Lufthansa gegolten hat über die Star Alliance, jetzt in diesen schwierigen Zeiten, wo wir einfach sehr stark wechselnde Situationen vorfinden, wohl eine Bürde ist, die die Lufthansa eher zu tragen hat und hingegen die einfache Point-to-Point, Punkt-zu-Punkt-Verbindung, die Wizz Air oder auch andere Discount-Airlines anbieten, einfach eine Stärke ist, die vielleicht Flexibilität und damit auch Resilienz mit sich bringt, um wirklich dann auch zu gucken, wo kann ich heute Geld verdienen, wo biete ich an, wo packe ich meine Kapazitäten rein.
Genau, das ist, glaube ich, jetzt im Moment so der Punkt, ne, dass wo alle im Moment damit rechnen, ist ja, was sich vielleicht schneller wieder erholen wird, ist der Tourismus, ne, also dass ich Kurz- und Mittelstrecke, ne, vielleicht innerhalb von Europa, ja, ich fliege vielleicht mal nach Spanien oder nach Griechenland oder wohin auch immer in den Urlaub, wenn das jetzt dann gerade kein Risikogebiet ist oder wenn das Risiko für mich überschaubar ist. Aber dass ich jetzt weiter wegfliege oder dass ich Geschäftsreisen mache oder ähnliches, da tun sich alle, glaube ich, schwer damit. Ne? Und insofern, ne, da gibt es dann ja natürlich auch genug Alternativen aktuell. Viele haben innerhalb von Deutschland Urlaub gemacht oder sind ins europäische Ausland im Auto mit der Bahn oder irgendwie sowas gefahren. Oder ne, im geschäftlichen Bereich nutzt man eben einfach die Videokonferenzen. Und dadurch ist es natürlich ganz einfach auch schwierig, für diese großen Airlines, für die Netzwerk-Carrier zu planen. Und das ist sicherlich für Wizz Air und Co. einfacher.
Genau, und gerade Geschäftsreisen sind ja auch oftmals Tarife gewesen, die dann über den günstigen Eco-Tarifen gelegen haben und auch die natürlich durchaus zur Ertragssteigerung der Airlines beigetragen haben, natürlich sehr stark auch für die großen Carrier. Und bis die wieder auftauchen, bis die wieder sich regeneriert haben, das wird mit Sicherheit viele Jahre dauern. Und wie gesagt, über Videokonferenzen, wer weiß, ob alle Geschäftsreisen auch wieder gemacht werden in Zukunft oder ob man nicht jetzt durch diese schnelle Digitalisierung gelernt hat, dass es auch durchaus anders gehen kann, dass wir uns gar nicht immer physisch sehen müssen, sondern dass Zoom, Teams, andere Kanäle einfach auch eine gute Möglichkeit sind, Geschäftsreisen quasi kostengünstig damit zu substituieren.
Genau, ein anderer wichtiger Aspekt sind sicherlich die Kostenstrukturen, die diese beiden Airlines jetzt gerade auch unterscheiden und generell eben Netzwerk-Carrier von Point-to-Point-Anbietern. Ja, weil dieses Thema Kosten hängt ja in der Luftfahrtindustrie an Flugzeugen, Flugzeugtypen. Also habe ich einheitliche Flugzeugtypen im Konzern, ja oder nein? Wenn ich einheitliche Flugzeugtypen habe, dann hat das Vorteile bei der Wartung, bei der Ausbildung der Piloten, die ich beschäftigen muss, bei verschiedenen anderen Dingen. Das kann ich vielleicht bis zu einer bestimmten Größe tun. Und als Point-to-Point-Anbieter kann ich das tun. Aber in einem Netzwerk, wo ich viele, viele Flugzeuge habe, wie die Lufthansa, eben im letzten Jahr noch 800 Flugzeuge, da spielen dann vielleicht wieder andere Dinge wie geringere Abhängigkeit von einem einzelnen Anbieter, also wie Airbus oder Boeing, dann eben eine Rolle, sodass ich mich da vielleicht erstmal anders aufgestellt habe. Das gereicht jetzt natürlich Lufthansa in der aktuellen Situation ganz einfach zum Nachteil, muss man sagen.
Genau, bei den Flugzeugtypen muss man hinzufügen, dass gerade die Discount-Anbieter ja auch in der Regel über eine sehr, sehr junge Flugzeugflotte verfügen, dass die bewusst auf wirklich sparsame Flugzeugtypen setzen. Bei Wizz Air ist es zum Beispiel sehr stark die A320-Gruppe, wo jetzt auch sehr viel diese A320-Neo-Flugzeuge bestellt wurden, die, man sagt, glaube ich, bis zu, ich glaube, 17-18% weniger Kerosin verbrauchen. Und jetzt auch die wieder demnächst neu zugelassene Boeing 737 MAX, die ja auch mit deutlich geringeren Treibstoffvolumen auskommt. Das heißt, wir finden auch da jetzt Flugzeugtypen vor, die erstens, weil sie einheitlich sind, einfacher zu warten und zu bedienen sind und auch noch günstiger zu fliegen. Also das heißt, allein von den Betriebskosten, die Kostenstruktur sehr stark auch jetzt aus den Flugzeugen heraus wirklich beschreiben, ist mit einer Vereinheitlichung, wenn das mit meinem Streckennetz einhergeht, das ist angesprochen, das geht vermutlich bei Netzwerk-Carriern bei weitem nicht so einfach wie bei Point-to-Point-Verbindungen, aber da sind Kostenvorteile sich natürlich nachher massiv auch auf den Preis auswirken, den ich dem Endkunden anbieten kann, was diesen starken Kostenvorteil einfach auch beschreibt.
Das andere, was man da sicherlich dann hat, ist Einbindung von Drittfirmen. Also, dass ich Firmen einsetze für zum Beispiel Catering, Abfertigung, Services. Wir hatten es vorher diskutiert in unserer Vorbereitung, dass quasi der Mitarbeiter auf Provisionsbasis bestimmte Dinge im Flugzeug verkauft, also das Catering dort durchführt und ähnliches, sodass ich also noch einmal meine Fixkosten wieder reduzieren kann an der Stelle, Personalkosten reduzieren kann, indem ich jetzt über Drittfirmen solche Services abwickle. Das bietet natürlich auch ein Potenzial für ein Risiko, dass manchmal vielleicht Services nicht so funktionieren, als wie wenn ich sie selber machen würde. Aber auf der anderen Seite eben eine enorme Kostenersparnis. Und da ist halt die Frage, was ist dem Kunden dann jetzt wichtig an der Stelle? Also will er lieber wenig Geld bezahlen für ein Ticket und dafür fällt sein Sandwich vielleicht mal aus? Oder ist er bereit, ein bisschen mehr zu bezahlen? Und das ist natürlich gerade ein großer Vorteil wieder der Billiganbieter. Da erwartet der Kunde wahrscheinlich auch nicht so viel. Und da hat natürlich die Lufthansa mit ganz anderen Erwartungshaltungen zu tun, ihrer Kunden, gerade ihrer Geschäftskunden, aber auch sicherlich der Privatkunden. Da steht ein anderer Markenname dahinter, ein anderes Image. Und insofern ist es da sicherlich schwieriger, hier auf solche schlanken Kostenstrukturen dann an der Stelle zu setzen.
Wobei das mit diesem weniger Erwarten der Kunden, glaube ich, ein wichtiger Punkt ist. Da sind wir, glaube ich, als Fluggäste alle in den letzten Jahren quasi geprägt worden, dass wir wissen, dass wir einfach bei diesen Discount-Airlines weniger erwarten dürfen, weniger erwarten müssen, weniger erwarten können. Was sich, wie du sagst, im Bereich Service zeigt, was sich aber auch zum Beispiel im Bereich der angeflogenen Flughäfen zeigt. Und es ist irgendwie klar, dass die Discount-Airlines nicht den zentralsten Flughafen überhaupt anfliegen, sondern die fliegen einfach zu diesen Zweitflughäfen, zu diesen Sekundärflughäfen. Und dann habe ich einfach noch einen entsprechenden Bustransfer, den ich in Anspruch nehmen muss, um in die Metropole zu kommen. Und so haben natürlich dann die Discount-Airlines auch darüber wieder günstigere Kostenstrukturen, weil sie diese Discounts bei den Flughäfen bekommen, sowohl weil die Sekundärflughäfen eigentlich dringend nach Fluggesellschaften suchen, die sie anfliegen. Aber auch genauso Discount-Möglichkeiten bestehen, dass mittlerweile auch die großen Flughäfen, die merken, wenn weniger Fluggäste abgefertigt werden, dann leiden darunter auch die Umsätze, die meine Retail-Shops im Flughafen dort erzielen können. Das heißt, auch da zeigt sich durchaus mittlerweile mehr Flexibilität, dass auch die großen Flughäfen eigentlich bereit sind, sich auch den ja teilweise deutlich schlechteren Konditionen der Discount-Airlines zu stellen und dafür einfach auch zu sorgen, dass trotzdem der Flughafen voll ist. Und ich glaube, die Not der Flughäfen macht es sehr deutlich klar, dass beispielsweise der Flughafen Paderborn-Lippstadt, klassischer Sekundärflughafen, sehr stark tourismusgeprägt, jetzt vor kurzem ja auch Insolvenz in Eigenregie angemeldet hat, weil einfach durch das Wegbrechen der Passagierzahlen einfach das, was der Flughafen braucht zum Leben, sprich Abfertigungsgebühren und auch Umsätze in den Shops, einfach nicht mehr da war. Und das wird natürlich auch die Verhandlungsposition von günstigen Airlines, die jetzt eine Chance haben, durch das neue Geschäftsmodell wieder auf Fluggäste zu befördern, wird natürlich die Position massiv stärken. Und das ist, glaube ich, auch so ein Punkt. Da zeigen sich einige Kostenstrukturen, die jetzt wirklich diesen günstigen Airlines in die Karten spielen. Und auch die Verhandlungsposition von ursprünglich wollte man nicht mit denen reden. Jetzt sind es vielleicht so ein bisschen auch eine Chance, dass bestimmte Dienstleistungen weiter auch laufen können. Das heißt, eine ganz andere Ausgangssituation für Verhandlungen, die entsprechend nachher funktionieren sollen.
Ja, genau. Und was dann sicherlich ein interessanter Aspekt ist, wenn jetzt wir es schaffen, die zweite Welle zu überwinden und die Airlines dann ja auch wieder mehr Kapazitäten anbieten wollen und mehr Leute auch wieder vielleicht in Urlaub fliegen wollen. Also wenn wir mal über die Zeit, die Übergangszeit und die Zeit nach Corona nachdenken, die Herr Spohr da eben mit diesen 4 Jahren letztlich ja vorgesehen hat, dann ist da auch einfach ein operatives Problem nochmal damit verbunden, dass ich Flugzeuge, die ich im Moment geparkt habe, ne, wo wir im Moment große Flugzeugflotten am Boden haben, die auf irgendwelchen Flughäfen rumstehen und wo eigentlich wenig damit passiert, die kann ich nicht so einfach wieder starten, wenn die eine gewisse Zeit nicht bewegt worden sind. Ja, also ich kann jetzt nicht einfach sagen, so jetzt schalte ich mal morgen den Schalter wieder um und phase mal 100 Flugzeuge wieder ein. So einfach ist das wohl nicht. Sondern das hängt letztlich an den Kapazitäten der Flugzeugwerkstätten. Damit sind bestimmte Wartungsintervalle verbunden, die eingehalten werden müssen, ne, die dann also wirklich auch dazu führen, dass ein so Neustart erst so nach und nach im Grunde wieder erfolgen kann. Also so einfach mal wieder nach der harten Landung so mal schnell wieder nach oben durchstarten, das wird halt schwierig werden.
Ja, und auch die Piloten müssen ja regelmäßig auch geflogen sein. Und jetzt habe ich dann bei Wizz Air vielleicht alle meine Piloten auf dem A320 am Fliegen. Dann kann ich auch durchtauschen, dass die alle entsprechend die Flüge gemacht haben, die sie brauchen, um ihre Genehmigung und Berechtigung zu behalten. Habe ich jetzt viele Flugzeugtypen in meinem Sortiment, wie das Lufthansa hat. Muss ich gucken, wer kann wann, wo, wie fliegen, welche Flugzeuge stehen wo rum. Also da hast du angesprochen, das ist, glaube ich, das schnelle Hochfahren oder das wirklich sanfte wieder Hochsteigen ist mit Sicherheit bei so einem diversen Anbieter wie Lufthansa mit vielen, vielen Optionen, vielen Flugzeugen, vielen Strecken deutlich komplexer, deutlich schwieriger als bei Wizz Air ist, die einfach jetzt gucken können, was für profitable Strecken bieten sich gerade an, wo kann ich meine Flugzeuge einsetzen, welcher Pilot kann ich, welchen kann ich darauf setzen, der sehr Flugstunden braucht. Ich glaube, da ist jetzt eine Flexibilität auch, die einfach besteht, die wirklich zeigt, dass Wizz Air da wahrscheinlich erstmal schneller aus der Krise rauskommen wird, als es bei Lufthansa der Fall ist.
Wirtschaft hoch 2. Die Bewertung von Hans-Jürgen Wieben und Thorsten Spandl.
Dann lassen wir zur Bewertung kommen, Hans-Jürgen, weil das ist ja echt, wenn man das mal in der Rückschau betrachtet, das ist ja wirklich eine verrückte Situation. Wir haben vor kurzem über Lufthansa gesprochen als sehr, sehr erfolgreiches Unternehmen. Jetzt zeigt sich das scheinbar in dieser großen, unvorhersehbaren Krise, dass das Geschäftsmodell wirklich arge Probleme mit sich bringt. Und wir haben alle gedacht, dass die Discount-Airlines nur vielleicht ein bestimmtes Randphänomen auf dem großen Luftverkehrsmarkt sind. Aber jetzt zeigt sich wohl, dass die scheinbar doch Flexibilität besitzen und auch eine Radikalität an den Tag legen, dass die resilienter sind als größere Carrier. Wie ist denn so deine Bewertung jetzt? Lufthansa, Wizz Air, Corona-Pandemie, harter Absturz, schneller Start, was meinst du?
Na, ich persönlich glaube schon auch, dass da gerade diese großen Netzwerke erstmal Schwierigkeiten haben im Moment, große Schwierigkeiten, die man ja sieht, mit vielen Staatshilfen auch. Das ist jetzt ja nicht nur Lufthansa, die da in diesem Markt im Moment Staatshilfen bekommt, sondern viele andere große Airlines natürlich auch. Dass es für die Billig-Airlines eher einfacher ist, ihre Kapazitäten runterzufahren, weil die natürlich häufig auch ihr Personal nicht so starr beschäftigt haben, wie das vielleicht bei uns in Deutschland oder in anderen Ländern der Fall ist. Und damit sehr viel schneller und flexibler auf solche Auslastungsreduzierungen einfach reagieren können und damit letztlich dann ihr Ergebnis und ihr Unternehmen zu sichern, das ist, glaube ich, ungefragt so. Ne? Und die Frage ist jetzt halt, was passiert in diesem Wiederanlauf? Also wie lange bleibt diese Phase so? Wie halten es die etablierten großen Airlines durch? Man geht von einer Konsolidierung in der Branche aus. Ich glaube, der Chef von Ryanair hat auch mal gesagt, er geht davon aus, dass in Europa 4 große Konzerne im Grunde übrig bleiben und dass alle anderen letztlich da irgendwie drunter fallen. Natürlich sah er sich selber auch als Gewinner der Situation. So, ne, da wird man einfach sehen, glaube ich, wie es da jetzt weitergeht, ne, und wie jetzt auch letztlich diese Netzwerke, also so wie Lufthansa, wie können die jetzt über eine längere Frist reagieren, ne, und wie können eher die Point-to-Point-Anbieter, die jetzt den Vorteil haben, dass die Leute wahrscheinlich irgendwann wieder in den Urlaub wollen, die kurze Strecke wieder das Risiko wieder gehen können, ne, wie werden die da rauskommen, ne, also da bin ich sehr gespannt immer noch.
Ja, gerade diese Point-to-Point-Anbieter sieht man jetzt ja, dass die anfangen, wieder ganz viele Strecken anzubieten. Mhm. Mittlerweile weiß man zwar, dass die erstmal anbieten, ohne zu wissen, ob dann die Strecken auch bedient werden, weil ich glaube, bis zu 14 Tage vor dem Flugtermin kann die Fluggesellschaft den Flug stornieren, ohne irgendwie Ausgleichszahlungen leisten zu müssen. Also das heißt, das zeigen sich wieder so ein bisschen so diese Taschenspielertricks, die die Discount-Airlines da machen, aber ich glaube, wir haben uns da ja alle irgendwie so ein bisschen auch einlullen lassen, dass Flugpreise von 29, 39, 49 Euro, wo ja irgendwie allen klar ist, dass da vermutlich viele Dinge auch angewandt werden müssen, die jetzt vielleicht nicht dem aller ethischen Unternehmensprinzipien auch entsprechen. Aber man kann schon sehen, dass da die Gesellschaften einfach diese Flexibilität, die du angesprochen hast, halt auch maximal ausnutzen. Das darf sich ein Konzern wie Lufthansa nicht erlauben, weil da steht erstens Renommee dahinter. Und zweitens glaube ich auch, da jetzt, wo die großen Staatsgelder sich damit drin befinden, einfach auch noch andere Augen auf die Lufthansa schauen, einfach das Geschäftsgebaren noch anders auch gesehen wird. Ich glaube, da kann sich jetzt ein Wizz Air, ein Ryanair, ein EasyJet, die dürfen sich da viel, viel mehr erlauben und können entsprechend schauen, wie sie sich das durchnavigieren durch die schwierige Situation. Oder das Kunden gut finden, sind aber dahingestellt. Aber aus Unternehmenssicht ist es vielleicht eine Art und Weise, zum Beispiel auch die Umbuchungsgebühr auf einen anderen Sitzplatz, der mir vom System nicht zugewiesen wird, den ich haben möchte, einfach auch als sicheren Sitzplatz zu annoncieren. Und möchten Sie sicher sitzen ohne Nachbar, kostet 30 Euro Aufpreis. Kann man gut finden oder nicht, aber wir sehen es ja auch bei Wizz Air, scheinbar wird darüber so viel Geld verdient, dass auch weiterhin profitabel geflogen werden kann. Und deswegen ist, glaube ich, so diese Situation, das glaube ich gerade auch zu Beginn ist wirklich sehr schön auch zusammengefasst, ja, dass die Probleme von den Netzwerk-Carriern werden vermutlich langfristiger sein, aber die Konsolidierung wird wahrscheinlich kommen, sehe ich ganz genauso, dass wahrscheinlich wenige große übrig bleiben, plus viele von den Discount-Anbietern.
Bin auch sehr gespannt. Wir dürfen, glaube ich, alle zusammen gespannt sein, wie das weitergeht. Wir können uns alle ja nur wünschen, dass die Pandemiesituation jetzt relativ schnell wieder in geordnete Bahnen kommt, sage ich mal, und wir also weniger Risikogebiete weltweit haben und damit letztlich auch wieder ein Stück weit Normalität einkehrt. Wie viel das dann sein wird, werden wir alle sehen. Also wie viel wir von der Normalität von vorher in ein neues Normal verlieren, sozusagen. Ja, aber wir können den Airlines nur wünschen, dass viele, viele Menschen relativ schnell wieder bereit sind, in ein Flugzeug zu steigen, glaube ich.
Das stimmt. Hans-Jürgen, vielen Dank, bleib gesund. Jetzt muss man natürlich das vielleicht auch reinschmeißen, weil wenn wir schon über so ein Thema reden, wo wir vielleicht auch nicht fliegen können, nicht reisen können. Liebe Hörer, bleiben Sie gesund.
Genau, da schließe ich mich nur an einfach an dieser Stelle.
Wir wünschen uns, glaube ich, allen, dass die Pandemie demnächst in eine Phase einbiegt, wo wir mit weniger Einschränkungen zu kämpfen haben. Wo das neue Normal vielleicht ein Normal wird, an das wir uns auch mit gutem Gewissen gewöhnen können, wo dann auch die Unternehmen, unsere beispielsweise die Airlines, wieder eine Chance haben, auch strategisch zu planen und das Unternehmen wieder aufzubauen und die Kapazitäten hochzufahren, weil ich glaube, dass die Airlines schon auch zeigen, was für Auswirkungen das in ausgewiesenen Branchen haben kann. Vielen Dank, Hans-Jürgen.
Vielen Dank dir, Thorsten.
Vielen Dank, liebe Zuhörer. Und wenn Sie schon öfter bei uns bis zum Schluss gehört haben, wissen Sie, dass jetzt zum Schluss der Disclaimer kommt. Bitte, bitte folgen, bewerten und so weiter. Das hilft uns alles, da wir einfach auch von jeder einzelnen Bewertung auf Apple Podcasts, von jedem, der uns auf Spotify folgt, von jedem, der uns in Stitcher eine Bewertung schreibt oder bei podcast.de. Alles das hilft, dass unser Podcast auch weiterhin so gut läuft. Wir danken Ihnen sehr, dass Sie es bis zum Schluss durchgehalten haben und freuen uns auf die nächste Zeit mit Ihnen bei Wirtschaft Hoch 2. Also auf bald und vielen Dank und tschüss.
Tschüss.
Das war Wirtschaft Hoch 2, der Wirtschafts- und Wissenschaftspodcast mit Hans-Jürgen Wieben und Thorsten Spandl. Hintergrundinformationen und alle Episoden finden Sie unter wirtschafthoch2.de.